ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
Colega, aqui é minha vida.
Valdino de Sousa Mota steht am Wasser und weint. Ein kleiner, aber muskulöser Mann in Shorts und Fußballshirt. Sein Haar ist kräftig, die Züge fein. Seine 60 Jahre sieht man ihm nicht an. Er sei hier geboren und aufgewachsen, sagt Valdino de Sousa Mota dann. Aber jetzt habe er Angst, hier zu leben. Aus der Ferne sind Motorgeräusche zu hören. Sie kommen näher. Wir sollen die Kamera herunternehmen, bittet Valdino. Zwei Motorräder fahren langsam vorbei. Als es wieder still ist, sagt er,
viele Leute kommen von außerhalb und schüchtern uns ein. Alle, die hierher kommen, tragen Gewehre, manchmal Revolver, und wir hören nachts Schüsse. Sie kommen auch tagsüber und sagen, dass es viele Tote geben wird. Sie kommen auf unser Land, sie sagen, sie haben es gekauft von irgendwelchen Leuten, von denen niemand weiß, wer sie sind.
Valdino de Sousa Mota lebt mit seiner Familie in einer traditionellen Siedlung am Ufer des Rio Madeira, einem Zufluss des Amazonas. Wald und der Fluss gaben ihnen alles, was sie zum Leben brauchten. Nahrung, Medizin, ein Auskommen. Valdino zeigt Kumaru-Samen, die sie verkaufen. Und ihre Lebensart schützte Wald und Fluss, bis der Ramal 17 sie erreichte. Eine kleine Schneise, die sich wie eine Fischgräte in den dichten Regenwald streckt. Folgt man ihr, trifft man auf frisch gefällte Baumriesen, noch rauchendes Weideland, zwielichtige Geschäfte um Land und Gold. Und schließlich auf die Bundesstraße BR-319, eine Frontlinie. Denn hier tobt ein Konflikt, dessen Ausgang nicht nur Folgen für die Zukunft des Amazonas hat, sondern auch für den Rest der Welt. Es ist der einzige Landweg, der die Millionenmetropole Manaus im Herzen des Amazonas mit dem Rest Brasiliens verbindet. Es gibt keine Tankstellen, keine Werkstätten, keine Handyverbindung. Und die meiste Zeit des Jahres ist die BR-319, zumindest das gut 400 Kilometer lange Mittelstück der Miau, kaum befahrbar. Ein Glück, sagen Umweltschützer, eine Katastrophe, sagt Trucker Dimil.
Das hier ist eine Lehmpiste. Das ist Schlamm oder Staub. Dabei war die Straße einmal asphaltiert. Aber dann haben sie die Straße zerstört. Die Politiker, die Mafia der Fährboote, die keine Straßen wollen, weil sie ihnen das Geschäft kaputt machen. Und nun kommen auch noch die Umweltschützer. Manchmal schäme ich mich, Brasilianer zu sein.
Es gibt kaum ein Infrastrukturprojekt im Amazonas, das so umstritten ist, für so viele Spannungen sorgt wie die Bundesstraße BR-319. Für lokale Politiker, Siedler und Unternehmer in Manaus ist sie eine Lebensader, die Wohlstand und Fortschritt in den Amazonas bringt, wenn sie endlich ausgebaut und asphaltiert würde. Naturschützer, Klimaforscher und traditionelle Gemeinschaften sind dagegen überzeugt, der Ausbau der Straße würde dem Amazonas endgültig den Todesstoß versetzen und den Regenwald an jenen Kipppunkt bringen, der ihn in eine Savanne verwandelt. Die meisten Wissenschaftler glauben, dass dieser Kipppunkt erreicht wird, wenn 20% des Waldes vernichtet werden. Heute sind wir bei 18%.
Esse é dos grandes blocos de floresta que protegem a Amazônia.
Dies ist eines der letzten großen Waldgebiete, die das Amazonasgebiet schützen, weil sie eine Barriere für die Abholzung darstellen. Und wir wissen, dass die fortschreitende Abholzung zum Zusammenbruch sogenannter Ökosystemdienstleistungen führen. In dem betroffenen Gebiet bilden sich sogenannte fliegende Flüsse, die den Süden und Südosten Brasiliens und Südamerikas mit Niederschlägen versorgen. Schon jetzt haben wir festgestellt, dass Städte im Süden aufgrund der bereits jetzt abgeholzten Flächen nahe der Bundesstraße BR-319 bereits von Dürre betroffen sind.
Das sagt der renommierte Biologe und Umweltwissenschaftler Lucas Ferdanci vom Nationalen Institut für Amazonasforschung, kurz INPA, in Manaus. Seit mehr als 10 Jahren untersucht er, auch gemeinsam mit dem preisgekrönten US-Ökologen und Klimaforscher Philip Fernside, die Auswirkungen der BR-319 auf den Amazonas. Sie haben kalkuliert, was beim Ausbau der Bundesstraße passieren könnte. Mehr als 5 Millionen Hektar Wald könnten, bis 2050 abgeholzt werden. Das entspricht in etwa der Fläche Kroatiens.
Wenn wir über die große Biodiversität der Region sprechen, müssen wir auch über Zoonosen sprechen. Das Amazonasgebiet ist eines der bakterien- und virenreichsten Regionen der Welt. Heißt, dort schlummert ein großes Reservoir an unbekannten Krankheitserregern. Das ist äußerst besorgniserregend. Wir stehen unmittelbar vor einer Reihe neuer Pandemien, die vom Amazonasgebiet ausgehen werden. Die Eröffnung der BR-319 käme einem globalen Bioterroranschlag gleich.
Brasiliens Militärgeneräle ließen die BR-319 einst quer durch den Urwald schlagen. Das war Ende der 1960er Jahre. Der Amazonas galt damals als grüne Hölle, die man kolonialisieren und industrialisieren musste. In Manaus war kurz zuvor eine Freihandelszone eingerichtet worden. Mitten im Regenwald sollten Kühlschränke und Motorräder gebaut werden. Und dann über die BR-319 in den Süden, nach Rio und São Paulo transportiert werden. Mobilität, Modernität, Zukunft. Das Versprechen lockte tausende Zuwanderer aus dem Süden an. Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat den Ausbau der Straße versprochen. Lokalpolitiker aus dem Amazonas, Senatoren aus Brasilia. Nun aber verspricht sie sogar Luiz Inácio Lula da Silva, der eine Führungsrolle beim Klima- und Waldschutz einnehmen will und zum Amtsantritt versprach, er werde die illegale Abholzung am Amazonas bis 2030 stoppen. Den Ausbau der Bundesstraße BR-319 sieht er dabei nicht mehr als Hindernis. So erklärte er im Amazonas-Kanal des TV-Senders Globo.
Wir werden die BR-319 bauen. Jetzt ist es wichtig, dass wir, die Bundes- und Landesregierungen, Verantwortung für den Schutz des Amazonasgebiets übernehmen. Wir können keine Autobahn bauen und zwei Monate nach ihrer Fertigstellung gibt es Abholzung, Landraub, Viehzucht, wo kein Vieh sein sollte und Sojaanbau, wo nichts anderes hingehört. Auf dem berühmten Mittelabschnitt, der fast 400 Kilometer lang ist, müssen wir Verantwortung übernehmen. Um den Wald zum Wohle der Menschheit zu erhalten.
Lulas Regierung plant ein sogenanntes Parkstraßenprojekt. Heißt, die ausgebaute Straße solle dann von Schutzgebieten flankiert werden, die durch Kontrollposten und Satellitenüberwachung vor Abholzung geschützt werden. Seit Lulas Rückkehr ins Präsidentenamt hat sich die Abholzung im Amazonasgebiet tatsächlich stark verringert und erreichte nun den niedrigsten Stand seit 2014. Es wurde wieder mehr in die Umweltbehörden investiert, das Personal aufgestockt, Kontrollen erhöht. Vom Ziel, die illegale Abholzung bis 2030 zu stoppen, ist Brasilien jedoch noch weit entfernt. Und das zeigt sich eben gerade auch in jenem berühmten Mittelstück der BR-319.
Hamawaki View. Da war jetzt eine Schneise im Wald und die sah noch ziemlich frisch aus.
Je weiter wir gen Süden fahren, umso besser wird die Lehmstraße. Umso lichter aber auch der Wald um uns herum. Wir entdecken immer wieder Korridore, die von der Hauptstraße abzweigen. Wenn man bei Google Maps auf Satellitenansicht geht, sieht die Gegend, in der wir gerade sind, aus wie ein Fischskelett. Die Korridore erscheinen Gräten, um die statt Wald, also grüne Farbe, braune Flecken zu sehen sind.
Okay, also Feuer, da sind jetzt riesige schwarze Rauchwolken vor uns. Es brennt und zwar heftig. Und das, obwohl es sowieso schon mega heiß ist.
Bem-vindo em realidade steht an einem Ortsschild. Willkommen in der Wirklichkeit, heißt das auf Deutsch. Doch kurz vor dieser Siedlung, realidade, zweigen wir ab auf den Ramal 17, also jene Schneise, die zur Flusssiedlung von Valdino de Sousa Mota führt. Ein sogenanntes Assentamento, das den Bewohnern vom Staat zur Verfügung gestellt wurde, mit der Auflage, den Wald dort traditionell zu bewirtschaften. Doch auf dem Weg dorthin sehen wir Kilometer um Kilometer apokalyptische Landschaften. Verbrannte Erde, rauchende Stämme, einst gigantischer Urwaldriesen. Dazwischen schnell zusammengezimmerte Holzhäuser, an anderen Stellen schon Rinderweiden mit Gras und ordentlichen Zäunen und Gattern.
Diese Straße hier bedeutet das Ende unseres Waldes. Diese Straße wird unseren gesamten Wald zerstören.
All dieses Land gehört eigentlich dem Staat, sagt Valdino, der uns auf eine kleine Anhöhe hinter seinem Haus geführt hat. Seine Parzelle wirkt wie eine grüne Insel inmitten der Zerstörung. Leute würden hierher kommen und sich das Land einfach nehmen. Grilhagen nennt man das in Brasilien, Landraub.
Sie dringen ein mit der Motorsäge, holzen ab, legen Feuer, stellen später ein bisschen Vieh drauf. Sie kommen alle aus Villa Realidade und dorthin kamen sie aus anderen Bundesstaaten, aus Rondônia, aus Mato Grosso. Erst neulich kam eine Familie hierher, die behauptete, irgendein Doktor aus Mato Grosso habe ihnen das Land verkauft. Dabei hatten sie kein Dokument.
Menschen wie Valgino, die sich den Grilleros, den Landräubern, in den Weg stellen, leben gefährlich. Valgino zeigt auf die Zufahrt zu seinem Grundstück.
Ich wurde genau hier direkt bedroht. Um 3 Uhr morgens kam ein Mann aus der Stadt hierher, er trug ein Hemd und eine Waffe und wollte mich und meine Familie töten. Und dann, Gott sei Dank, kam eine Gruppe Nachbarn. Als wir eine Anzeige erstatten wollten in der Stadt, sagte der Polizist, das ginge nur, wenn wir den Namen des Banditen wüssten. Hier passiert gar nichts, auch mit dem Land hier. Das wird alles nicht kontrolliert. Ja, die Beamten sagen, sie kommen, aber auf halbem Weg drückt ihnen jemand Geld in die Hand und dann kehren sie wieder um.
Grillage, die Besetzung riesiger Waldflächen, um sie dann in Nutzfläche umzuwandeln, in Rinderweiden oder Ackerflächen. Grillaging, Landraub und Landspekulation gilt heute als Hauptmotor der Abholzung am Amazonas. Und als lohnendes Geschäft, über das längst Verbrecherbanden die Kontrolle übernommen haben, sagt der Wissenschaftler Lucas Ferranci, der wegen seiner Recherchen entlang der Straße selbst Morddrohungen erhalten hat.
Wir wissen, dass die organisierte Kriminalität hinter dem Landraub steckt. Es gibt Morde wegen Landstreitigkeiten und keine Sicherheit. Es wurden bereits Farmen im Wert von 500 Millionen Real angelegt, was etwa 100 Millionen US-Dollar entspricht. Hunderte und aberhunderte Quadratkilometer wurden mit den Erlösen aus kriminellen Machenschaften gekauft. Denn, auch das wissen wir, entlang der Bundesstraße BR-319 weitet sich auch der Drogenhandel aus, auch in den Amazonas-Gemeinden. Die Einnahmen werden in Goldgräberboote auf dem Rio Madeira investiert und in illegal besetztes Land entlang der BR-319. Weder die Bundespolizei noch die nationalen Streitkräfte sind in der Lage zu handeln, denn die Leute sind bewaffnet. Alle sind heute bewaffnet. Die Holzfäller, die Landräuber, die Goldschürfer. Villa Realidade ist zu einem wilden Westen geworden.
Villa Realidade, also die Siedlung Wirklichkeit, hieß einmal Terra Nova, neues Land. Ein paar landlose Kleinbauern wurden dort einst vom Staat selbst angesiedelt, um die BR-319 instand zu halten. Diejenigen, die nach dem Verfall der Straße blieben, merkten dann schnell, dass man mit Holz sehr viel mehr Geld machen konnte als mit dem Verkauf von Kautschuk und Maniok.
Wir waren gerade durch eine Stadt, wo ein Sägewerk nach dem anderen ist.
Sägewerke, Bars, Werkstätten, eine Tankstelle, ein Bordell und mittlerweile etwa 2000 Einwohner links und rechts der Bundesstraße. Das ist Villa Realidade heute. Eine Delegation aus Senatoren und Abgeordneten ist zu Besuch. Sie werben für die Asphaltierung der BR-319, für die Legalisierung von besetztem Land und sie fordern, dass Goldschürfen am Madeira-Fluss nicht weiter kriminalisiert.
O senador Omar tem conhecimento e tem olhar diferenciado pelo nosso estado.
Neben ihnen applaudiert besonders laut Dedei Lobo, der Bürgermeister von Humaitá, eine mittlerweile auf 60.000 Einwohner angewachsene Stadt, 100 Kilometer weiter südlich am Ufer des Rio Madeira. Fast 2/3 der Einwohner dort lebt vom illegalen Goldschürfen. Der Motorenlärm ist ohrenbetäubend, die Mittagshitze und die Mücken erbarmungslos. Doch Julio und seine Brüder wissen, dass ihnen eventuell nur Stunden oder Tage bleiben, bis ihr Arbeitsplatz in die Luft gesprengt wird. Deswegen holen sie raus, was sie kriegen können, in Schichten.
Ich habe Angst bei der Arbeit. Aber was soll ich tun? Wenn die Bundespolizei kommt, um hier alles in die Luft zu jagen, können wir nichts tun. Sie sagen, wir sind Kriminelle. Aber wir haben Kinder großzuziehen. Wir haben Familien zu ernähren. Die Regierung soll mal herkommen. Das Goldschürfen, das ist das Einzige, was es hier gibt, um den Lebensunterhalt zu verdienen.
Familie, trabalhar!
Er steht mit drei weiteren Garimperos, also Goldgräbern, einiger Kilometer flussaufwärts auf einer Bausa, einem archaisch anmutenden Goldbaggerfloß. Auf dem Oberdeck gibt es Schlafkojen, zwischen den Maschinen trocknen Unterhosen auf einer Wäscheleine, daneben eine Küchenzeile und ein Plumpsklo. Niemand hier hat mehr als 4 Jahre eine Schule besucht. Giulio lässt mit Hilfe eines alten LKW-Motors, Marke Mercedes, und einer Drahtwinde einen Plastikschlauch auf den Grund des Rio Madeira. Dort unten wird der sedimenthaltige, wässrige Flussschlamm aufgewühlt, wieder hochgepumpt und dann über ein mit Matten ausgelegtes Goldsieb geleitet. Danach werden diese Matten ausgewaschen. In der sogenannten Azogi, einem Gemisch aus Wasser und Quecksilber, an dem der Goldstaub kleben bleibt, erklärt Clayton und rührt mit seinem nackten Bein in der Brühe herum. Er fange das Quecksilber aber später wieder auf, versicherte Clayton. Es gelange nicht ins Wasser und überhaupt so schädlich könne es nicht sein, er lebe ja. Seinen Nachnamen will auch er, wie Giulio, lieber nicht veröffentlicht ist. Er weiß, was er macht, ist illegal. Umso mehr, als die Regierung von Lula da Silva ihrem Berufsstand den Krieg erklärt hat und immer mal wieder Bundespolizisten und Umweltbehörden vorbeischicken, um die Goldbagger zu zerstören. Mit Hubschraubern, Sprengsätzen, Tränengas und viel entflammbarem Benzin.
Das Boot meines Onkels haben sie schon zerstört. Sie kamen mit Gummi geschossen und Pfefferspray. Wir haben uns im Wald versteckt. Den Motor konnten wir retten. Ich mache das hier aus der Not heraus.
Die Männer arbeiten für einen Financier, wie sie sagen, der ihnen dann auch gleich das Gold abkauft. Rund 80 Gramm holen sie in einer Woche raus. Je nach Reinheitsgrad macht das etwa 5.000 Reais, rund 900 Euro, was für die Region ein absoluter Spitzenverdienst ist und bleiben wird. Schließlich klettert der Goldpreis seit Jahren auf immer neue Rekorde. Allein der Bundesstaat Amazonas exportierte im vergangenen Jahr Gold im Wert von rund 150 Millionen US-Dollar. Größter Abnehmer war übrigens Deutschland. Für die Umwelt ist das ein Problem.
Ihr habt kein Herz, das hören wir oft, wenn wir im Einsatz sind. Wir sind Väter, die darum kämpfen, die Familie zu ernähren. Die soziale Frage ist schwierig und den großen Gewinn machen andere. Aber das ändert nichts daran, dass Goldschürfen riesige Schäden anrichtet. Deswegen ist es illegal. Deswegen bekämpfen wir es. Die Leute müssen sich etwas anderes suchen.
Das sagt Leutnant Galiotto von der Militärpolizei Rondonias. Er ist lang genug dabei, um zu wissen, die Situation in seinem Einsatzgebiet ist komplex. Wir sind nahe Porto Velho im Bundesstaat Rondônia unterwegs, inmitten des sogenannten Abholzungsbogen, dort, wo die BR-319 endet. Endlose Sojaplantagen prägen das Bild, Rinderweiden, große Fazendas, aber auch große Armut in den Randbezirken und Dörfern rund um die Hauptstadt. Militärpolizeileutnant Galiotto steht im Untergeschoss eines zweistöckigen riesigen Goldbaggers, den die Militärpolizei bei einer ihrer Razzien beschlagnahmt hat. Und den Galiotto und sein Team nun als schwimmende Einsatzzentrale auf dem Rio Madeira nutzen. 2,5 bis 3 Millionen Reais seien solche Bagger wert und eine halbe Million Euro. Einflussreiche Finanziers stecken dahinter, die sich natürlich nicht die Hände mit der Drecksarbeit schmutzig machen würden. Und er hat Zahlen. Der Gewinn beim illegalen Goldabbau allein in den letzten 7 Monaten umgerechnet fast 40 Millionen Euro. Das schätzt Brasiliens Bundespolizei. Den Schaden, den die Goldbagger anrichten, beziffern die Beamten dagegen auf umgerechnet fast 150 Millionen Euro.
Das Problem ist, dass alles zusammenhängt. Das Gold, das hier abgebaut wird, ist praktisch eine Parallelwährung. Damit werden andere Verbrechen finanziert, beziehungsweise die Gewinne gewaschen. Drogenhandel, Prostitution, Piraterie. Das hier ist ein sehr kritisches Gebiet.
Ob sie auch bedroht würden, will ich wissen. Ständig, sagt Galiotto und steckt seine Waffe ins Halfter. Die organisierte Kriminalität sei inzwischen in der gesamten Amazonasregion präsent. Auf einem Schnellboot geht es los, den Fluss hinauf. Mit an Bord sind auch Kontrolleure der Umweltschutzbehörde. 120 bis 160 Goldbagger seien hier noch vor kurzem im Einsatz gewesen, sagt Galiotto. Die meisten würden sich jetzt verstecken, weil sich, auch dank neuer Technologien, wie dem hier weit verbreiteten Satelliten-Internet per Starlink-Antenne, natürlich längst herumgesprochen habe, dass die Polizei Kontrollen durchführt. Ein bisschen ist das Ganze auch ein Katz-und-Maus-Spiel. Plötzlich stoppt. Quer durch den Fluss verläuft ein Fischernetz. Galiotto nickt in Richtung Ufer. Mitten im Wald ist dort ein Camp aus Plastikplanen zu sehen. Mit gezückter Waffe setzen die Kontrolleure eine Gruppe junger Männer fest. Wie erwartet haben sie keine gültige Lizenz, um hier zu fischen. Das größere Problem allerdings, die Beamten finden Munition und versteckt in einer Palme ein Gewehr. Es gebe den Verdacht, dass die Fischer in der Region mit Drogengangs zusammenarbeiten. Diese bestreiten das mit Tränen in den Augen. Nun aber werden sie festgenommen. Ihr gesamter Fang an eine gemeinnützige Organisation verschenkt. Ihre Gerätschaften zerstört.
Leider ist Umweltkriminalität sehr lukrativ. Deshalb muss der finanzielle Schaden, den Umweltkriminelle erleiden, höher sein als ihr Gewinn. Das ist auch eine Abschreckung. Denn Umweltkriminalität ist ein feiges Verbrechen. Sie geschieht, wenn der Staat keine gezielten Kontrollen durchführt. Kaum sind wir weg, kommen die Goldgräber zurück. Der Gewinn ist einfach so hoch. Und gezielte Kontrollen sind äußerst schwierig, egal wie sehr wir uns bemühen. Denn unser Einsatzgebiet ist riesig. Der Wald ist dicht und unwegsam. Es ist utopisch zu glauben, dass wir das gesamte Gebiet überwachen können.
Die Patrouille ist für diesen Tag zu Ende. Goldgräber haben wir nicht gefunden, Holzfäller auch nicht. Eine Woche später allerdings, ab den frühen Morgenstunden, erschüttern Explosionen den Rio Madeira. Auf Videos, die uns die Bundespolizei, aber auch die Goldschürfer aus Humaitá später schicken, sind kriegsähnliche Szenen zu sehen. Sprengsätze explodieren. Hubschrauber kreisen über die Uferpromenade von Humaitá. Insgesamt 277 Goldgräberschiffe gehen in verschiedenen Gemeinden am Madeira-Fluss in Flammen auf. Verzweifelte Anwohner filmen schwarze Rauchsäulen und Ölteppiche auf dem Flusswasser. Was das alles mit der Bundesstraße BR-319 zu tun hat? Alles, sagt Smoangati Niyahui. Er ist Sprecher der indigenen Gemeinden in der Region entlang der Bundesstraße.
Diese großen Infrastrukturprojekte der Regierung hatten schon immer Auswirkungen auf unser Leben. Weil sie mehr und mehr Leute in die Region locken, die dann den Wald abholzen, die unsere Flüsse zerstören, Krankheiten bringen und Gewalt. Für uns bedeutet der Ausbau der Bundesstraße nichts als Zerstörung für das Leben und die Lebensweise der indigenen Bevölkerung hier im südlichen Amazonasgebiet und entlang des Madeira-Flusses.